ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hier ist der Sonntagstalk von SR1 und HR3. Heute am Muttertag, schiebt jetzt mal die Blumensträuße beiseite, Ladies, und rutscht näher ans Radio oder wo immer ihr uns hört. Jasna Fritzi Bauer ist heute mein Gast. Schön, dass du da bist.
Hallo Bärbel, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Aber immer, du weißt, ich sitze hier am Mikro und warte einfach nur, dass du kommst und dich zuschaltest. Wir reden heute aber, wir nehmen noch eine dritte Frau mit in die Runde, liebe Jasna. Else nämlich, so heißt das Buch, das du mit Katharina Zorn zusammengeschrieben hast. Else ist die Hauptfigur im Roman. Und Else Schneider, ich stelle sie nur mal ganz kurz mit zwei Eckpunkten vor, wenn ich darf.
Ja.
Die hat in Frankfurt so eine Art Doppelleben geführt. Einmal als Hausfrau und Mutter, treusorgende Ehefrau und als Hessens erste weibliche Taxifahrerin andererseits. Ist Else eine reale Person, die es tatsächlich gab?
Also die ist angelehnt an Katharinas Großmutter tatsächlich, aber es ist eine autofiktive Geschichte. Also es gibt Parts, die sind sozusagen ausgedacht und Parts, die sind wahr. Welche die wahren sind, wollen wir nicht verraten. Nein, Quatsch. Also es war wirklich so, dass die Großmutter heimlich einen Taxischein gemacht hat, in Frankfurt Taxifahrerin war. Aber ich glaube, das Geheimnis wurde in der Realität nicht so lange bewahrt, wie es bei uns im Buch bewahrt wird.
Ja. Wie im Roman. Also da hält sie das ja wirklich sehr, sehr lange durch. Und sie sagt ja eben auch, dieses Momentum, so ein befreiendes Gefühl, ja, auch ein Geheimnis in sich zu tragen. Bist du denn jemand, der gerne Taxi fährt? Magst du Taxifahren?
Ehrlich gesagt, ja, ich liebe Taxifahren.
Bist du die Vorne- oder Hintensitzerin?
Ich bin eine Hintensitzerin. Aber ich finde es ganz nett, wenn man mal so ins Gespräch kommt mit den Taxifahrern oder Fahrerinnen, weil die haben so geile Geschichten zu erzählen, meistens, und manchmal auch schreckliche, aber ja, ich finde es irgendwie cool. Mir macht es Spaß.
Okay, und wenn der Fahrer dir zu viel quatscht, dann schaust du aufs Handy oder setzt dir AirPods rein oder was ist dein Trick?
Dann sage ich, ich habe ein ganz dringendes Telefonat.
Warum ist Else mit dieser heimlichen Tätigkeit als Taxifahrerin in euren Augen eine gute Romanfigur?
Unser Hauptanliegen war, dass wir eine Geschichte erzählen wollten von einer Frau oder Frauen, war so das Hauptanliegen, als wir angedacht haben, einen Roman zu schreiben. Frauen, die in einem Alter sind, die sozusagen verschwinden so ein bisschen in unserer Gesellschaft, ne? Und auch in meinem Beruf vor allem, so Frauen zwischen 40 und 60. Ne?
Wie die verschwinden? Entschuldigung, naja, ich bin auch zwischen 40 und 60.
Ja, ich meine,
du bist
auch
noch
bald.
Keine 40, ja, aber das bald. Heißt, bald verschwindest du dann auch. Was heißt das?
Nein, ich meine, je älter man wird als Frau, desto weniger Rollen gibt es für Frauen. Und wir hatten irgendwie die Idee, dass wir so Frauen in ihrem besten Alter sozusagen.
Jetzt versuchst du wieder Land zu gewinnen, ich merke das schon.
Wieder vorkommen lassen wollen, beziehungsweise eine schöne Geschichte für die schreiben wollen. Und wir haben immer so ein bisschen an Club der Teufelinnen gedacht, als wir so angefangen haben. Und dann ist natürlich was ganz anderes raus geworden, wie es dann immer so ist. Und wir haben diese Else-Geschichte erzählt oder wollten diese Else-Geschichte erzählen und sind dann auch drauf gekommen, dass wir in diesen verschiedenen, der Roman spielt ja in drei verschiedenen Epochen sozusagen, in den 60er Jahren, in den 80er Jahren und in den 2010er Jahren. Genau, und da wollten wir, jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren, aber ich komme gleich wieder drauf, wollten wir einfach dann eine schöne Geschichte erzählen, wo sich eine Figur entwickelt und aus der damaligen...
Ich helfe dir mal mit deinem roten Faden. Also klar, auf der einen Seite stellst du fest, in deinem eigenen Beruf als Schauspielerin werden die Rollen weniger. Auf der anderen Seite gibt's diese starke Person in der Familie deiner Frau. Und was würdest du denn sagen, macht Else zum Vorbild?
Ich glaube, dass Schöne an der Figur ist oder das Vorbildliche ist, dass sie sich für sich selbst emanzipiert. Sie bleibt zwar in ihrer Ehe und egal was passiert und ist da auch gerne, habe ich das Gefühl, aber sie tut trotzdem etwas für sich und baut sich sozusagen mit all dem Gegendruck, den sie von ihrem Ehemann bekommt und mit allem, was da passiert in der Geschichte, baut sie sich auch eine eigene Karriere sozusagen auf.
Und das ist neu eben in den 60er Jahren. Auf der anderen Seite ist sie ja auch jemand, die sonntags den Kirchgang erfüllt und dann immer wieder auch der Tochter und der Enkelin dann zuflüstert, denkt dran, die Erde ist zwar ein Geschenk Gottes, aber das Leben hat uns Maria geschenkt. Wir sind ihre Töchter und wir tragen die Verantwortung, ihre Werte in die Welt zu tragen. Nächstenliebe, Gemeinschaft, Bodenständigkeit sind das Wichtigste, denn wir Frauen halten die Familie zusammen. Also sie ist beides. Sie ist ein Familienmensch und will aber auch, will sie auch finanzielle Freiheit? Will sie Aufbruch?
Ich glaube, die finanzielle Freiheit ist ihr nicht so wichtig. Ich glaube, es geht eher um Aufbruch und um etwas für sich selber tun.
War der Taxischein auch so ein bisschen so ein Aufbegehren, eine im Rahmen der 60er Jahre eine feministische Rebellion im Privaten?
Das kann ich leider nicht beantworten, weil das weiß ich nicht. Aber ich schätze ja.
Also du bist ihr nicht mehr begegnet, der Else.
Nein, ich bin ihr leider nicht mehr begegnet. Und das ist aber auch das Schöne, weil da konnten wir ganz schön autofiktiv erzählen. Ich fiktiv, die andere autobiografisch. Und ich habe aber das Gefühl, dass ich durch diese Arbeit sie total toll kennenlernen durfte. Mhm. Also die Else.
Was mochtest du denn an ihr? Und was hat dich vielleicht auch so ein bisschen abgestoßen, wo du gesagt hast, also das wäre mir fremd, das muss ich anders schreiben?
Also ich glaube, fremd wäre uns inzwischen allen in unserer Generation in einer Ehe zu bleiben, obwohl man irgendwie, weiß ich nicht, starke Probleme hat. Sagen wir es mal vorsichtig, da kann man ja auch nicht reingucken.
Also das können wir, glaube ich, schon spoilern, ja, dass der Mann von Else und ihrer besten Freundin Martha Affären hat.
Ja, das können wir auf jeden Fall spoilern. Was mich aber total beeindruckt hat, ist trotzdem immer irgendwie da zu sein, alles durchzuziehen. Also ich finde das eh an dieser Generation, auch bei meinen Großeltern zum Beispiel, dass die sich so füreinander entschieden haben, ne? Und dass dies einfach so war, dass man da füreinander da ist. Und egal, wie viel Leid man manchmal auch zwischen diesen Personen sieht, halten die dann trotzdem mal Händchen und laufen die Straße lang.
Also es ist ambivalent für dich, es ist beides.
Ja, genau, es ist total ambivalent.
Ja, also man kann sich das irgendwie nicht mehr vorstellen, wie das gewesen wäre, als Frau in den 60er Jahren dann auch zu versuchen, ein eigenes berufliches Standbein aufzubauen.
Ja, ich meine, ich glaube, einem werden da sowieso total die Steine in den Weg gelegt, weil meiner Meinung nach musste man als Frau da noch eine Arbeitsgenehmigung von seinem Mann einholen, wenn ich mich nicht irre.
War bei meiner Mutter auch so. Die hat im Kindergarten als Sekretärin gearbeitet und da musste mein Papa, glaube ich, noch bis in die 70er immer wieder zustimmen.
Ja, also ja, das ist krass.
Das ist wirklich krass. Andererseits muss man ja auch sagen, das Buch spielt auf mehreren Zeitebenen. Die Frage ist ja, was werden unsere Töchter, und ihr zieht ja auch eine Tochter groß, ich habe jetzt zwei Söhne, was werden die über unsere Zeit sagen, ja? Also wir haben ja auch noch Potenzial, uns weiterzuentwickeln und es gibt ja auch noch genug Ungerechtigkeiten.
Total. Vor allem macht ja alles auch gerade wieder eine Rückentwicklung durch, hat man das Gefühl, wenn man so in die Welt und in die politische Lage guckt.
Also was glaubst du, wo werden unsere Töchter, Nichten, Enkelin dann sagen, da hättet ihr selbstbewusster und stärker sein sollen, wenn man mal auf die 2020er Jahre dann zurückguckt?
Ja, ich glaube gerade in diesem Jahr. Ich bin mal gespannt, was passiert jetzt hier auch in Deutschland mit unserer Politik und was es da noch für Wenden und Drehen gibt. Aber ich glaube, dafür sollten wir auf jeden Fall alles tun, dass tunlichst blau vermieden wird zumindest.
Gibt es etwas, was ihr in eurer Erziehung nochmal bewusst formuliert für das Selbstbewusstsein eurer Tochter?
Boah, ich glaube, man kann das so, wenn ich darüber nachdenke, gar nicht so allgemein sagen. Ich glaube, man zieht seine Kinder mit den Werten groß, die man selber vertritt, ne, und versucht, das Beste zu tun und die irgendwie in einem Umfeld aufwachsen zu lassen, was vielfältig und divers ist und so, fern man das kann. Und glaube, muss einfach den Kindern oder der anderen Generation, der nächsten Generation beibringen, irgendwie respektvoll miteinander umzugehen. Und ich glaube, das ist das Beste, was man tun kann, weil man will die Kinder ja auch nicht einschränken, ne? Also ich will dir jetzt auch nicht vorgeben, was dein Leben sein soll, sondern ich glaube, man kann einfach nur versuchen,
die Basis zu legen.
Und das Beste mitzugeben, was man selber gerne leben will, sozusagen.
Jetzt hat ja die zweite Autorin, Katharina Zorn, die Else noch gekannt. Und du hattest ja jetzt nicht mehr das Glück, ihr zu begegnen. Bei eurer Tochter wird es auch nicht der Fall sein. Was wird denn Else noch in die Generation der Enkel hineintragen? Was glaubst du? Was hat diese Generation uns zu sagen?
Ich glaube, dadurch, dass sie ganz anders aufgewachsen sind, haben die ein ganz anderes Verhältnis zum Leben, wie es jetzt ist. Und ich glaube, dass es immer schön ist, noch die Geschichten von den Älteren zu hören und auch Werte von denen mitzunehmen.
Mhm. Sich die Zeit zu nehmen. An welche Werte denkst du, Jasna?
Ich weiß nicht, zum Beispiel diese Familienwerte oder sowas wie Durchhaltevermögen. Ich meine, das sind ja alles auch Kriegs- oder Nachkriegskinder und die sind einfach unter härteren und anderen Bedingungen aufgewachsen und dieses stell dich nicht so an, ne? Das ist, glaube ich, so eine richtige Nachkriegskinder.
Wo wir schon sagen, nö, kein Bock mehr. Ist zu kalt, genau. Ist zu dunkel, ist zu früh, sagen die jetzt, stell dich nicht so an.
Ich glaube, sowas sind Sachen, die man sich da noch abschneiden kann oder mitschneiden kann.
Ein Buch zusammenschreiben kann ja auch so sein, als wenn man als Paar zusammen ein Haus baut und darüber sagt, Schatz, ich mag dich, aber das funktioniert gar nicht. Wie habt ihr angefangen? Es war ja nicht euer erstes gemeinsames Projekt, ja?
Ja, wir waren da schon erprobt sozusagen.
Ja.
Sag's mal so, wir haben sozusagen einen groben Fahrplan gemacht, was passieren soll in jedem Abschnitt, in jedem Jahrzehnt sozusagen. Und haben uns das dann eigentlich aufgeteilt und jeder hat dann Kapitel für Kapitel geschrieben.
Okay, ohne dass der andere das da mitbekommen hat. Also ihr habt jetzt nicht über jeden Satz gemeinsam gesessen, sondern Verantwortung aufgeteilt.
Genau.
Und dann, wie kritikfähig natürlich, warst du, wenn Katharina über deinen Text geschaut hat?
Schwierig. Schwierig. Ich bin dann immer ganz traurig, wenn meine ganzen Sachen gestrichen werden. Vor allem war es bei mir auch noch so. Also ich meine, wir haben die Rohfassung sozusagen geschrieben und beim Verlag abgegeben. Und dadurch, dass das ein Debütroman ist, wussten wir auch noch nicht so genau, wie so zum Beispiel, wie das mit den Perspektiven ist und so, ne?
Schwierig, also ja. Gut, das kennst du natürlich von Drehbüchern, aber da haben es ja andere dann geschrieben.
Ja, genau. Und deshalb bei uns ging das dann aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven, was wir dann ändern mussten oder auch ändern wollten, einfach der Einfachheit halber für den Leser. Ja, und da musste leider ganz viel von mir gestrichen werden.
Oh.
Und dann habe ich aber da auch mal eingelenkt, weil ich habe nämlich sehr viel auch aus der Willi-Perspektive geschrieben.
Mhm.
Oder hatte das geschrieben.
Der Ehemann von Else.
Genau, der Ehemann. Und dann gab es so ein paar Sachen, da war ich total traurig. Ich habe gesagt, Moment, jetzt reicht's mal. Das wird jetzt ein Brief. Mir reicht's, das habe ich recherchiert. Daraus machen wir einen Brief und den kann sie dann lesen.
Also du hast dich durchgesetzt.
Ich habe mich durchgesetzt,
hast du denn beim Schreiben mit Katharina über Katharina noch was Neues erfahren? Denn ihr habt ja in der Pandemie zum Beispiel so ein tolles Lyrikprojekt gestartet. Heute schreibe ich Geschichte. Und die waren in unterschiedlichen Bahnhöfen bundesweit dann eben auch zu lesen, so lyrische Momente. Aber jetzt beim Schreiben von Else, hast du da noch was Neues mal über Katharina erfahren?
Ja, ich glaube, es ist schwierig, weil wir sind ja 24/7 zusammen. Man kennt sich.
Okay. Das leichte Ausatmen klingt nach.
Ich glaube, da hatten wir endlich mal Zeit, die wir getrennt verbracht haben, weil wir alleine geschrieben haben, sozusagen.
Genau, okay. Also die Passagen habt ihr aufgeteilt. Die Nähe zur Else hat wahrscheinlich dann eher Katharina geschrieben, weil das ja auch eine Figur ist, die aus ihrem familiären Umfeld kommt. Gab es denn etwas, was bei Katharina auch gestrichen wurde, nur damit wir mal die Waage hier wieder gleich halten oder ergänzen?
Auf jeden Fall. Es wurde in allen Bereichen gestrichen, nicht nur bei mir.
Und als Autor oder als Autorin, hast du es ja gerade gesagt, gibt es eben auch Recherchemomente. Das heißt, du bist auch nochmal in der Recherche eingetaucht, in die Rollen der Männer in den 60ern, in den 90er Jahren. Hat dich da nochmal was überrascht, Jasna?
Das gesellschaftliche Bild der Frau in den 60er Jahren ist auf jeden Fall Horror. Mhm. Horror. Also ich habe ja auch so Interviews und so haben wir uns angeguckt und also wirklich schrecklich.
Es ist herabwürdigend, es ist einschränkend, ja. Die Frauen werden klein gemacht. In der Werbung zum Beispiel gibt es zig Spots, wo die dann irgend so ein Likörchen trinken sollen, weil sie sonst hysterisch wirken und all diese Dinge. Also
unmöglich, ja, und die dürfen nicht hinter das Steuer und die sind nur da für den Haushalt. Also da bin ich schon sehr froh, dass sich das alles zum Besseren gewendet hat in unserer Gesellschaft. Ja, aber es war total interessant, also nochmal in andere Zeiten reinzuschnuppern sozusagen, in andere Länder. Ich habe irgendwie dann Recherche nach Indien betrieben und dann haben wir auch nochmal, weil die beiden waren Sudetendeutsche, da nochmal auch sich zu informieren und zu recherchieren. Das war schon interessant, irgendwie da nochmal verschiedene, oder
das
Parfüm
Ankommen,
zum Beispiel,
der,
ist ja auch ein Teil. Irgendwie da verschieden nochmal reinzuschnubbern.
Ja, und das Ankommen der Sudetendeutschen nach dem Krieg hier in Deutschland war ja auch nicht so einfach. Integriert werden in die Gemeinschaft, in die Gesellschaft. Also man hat auch nochmal so einen kleinen historischen Abriss. Ich nehme nochmal was raus aus dem Buch. Da sagt nämlich Else, es ist ein so befreiendes Gefühl, und da ist es wieder, dieses kurze Momentum von Macht, nach der sie sich immer so sehnte. Mal kurz die Kontrolle verlieren und einfach nichts darauf geben, was andere zu sagen haben. Also Männer waren damals sehr viel dominanter, haben den Ton angegeben, und sie konnte das in ihrer Doppelrolle als heimliche Taxifahrerin dann auch mal ausleben?
Ja, so ungefähr.
So, ja, sie konnte so eine männliche Seite ausleben.
Total. Ja, sie konnte der Chef sein sozusagen. Also dieses, was du gerade vorgelesen hast, das kann man ja leider immer noch auf heute münzen, weil wenn wir uns jetzt mal, weiß ich nicht, irgendeinen Politik-Zampano angucken, sorry, dass ich da immer wieder in die Politik gehe, aber das ist ja das,
macht
wo man
nicht.
Das meistens sieht, ist es ja genauso. Also einfach reingehen, was sagen, behaupten, das wäre so. Und dann ist das auch so. Egal, ob es falsch ist oder richtig.
Hast du denn das dann auch angefangen, nochmal zu vergleichen mit deiner Großmutter? Bist du da auch nochmal Spuren nachgegangen? Hat dich das vielleicht ein bisschen inspiriert?
Also meine Großmutter lebt noch. Da wurde auch schon eingefordert, das nächste Buch über sie geschrieben.
Ja. Momentum sein, um nochmal Fragen zu stellen, gerade wenn sie
total.
Noch lebt.
Du, ich war letztens in Wiesbaden bei Oma und Opa und ich hatte denen mal so diese Oma, erzähl doch mal Bücher geschickt. Und weißt du, wer die noch nicht ausgefüllt hat? Meine Oma. Oma, wenn du das hörst, ab sofort ausfüllen. Es ist, glaube ich, nicht vergleichbar. Ich meine, natürlich habe ich auch immer ein bisschen an meine Großeltern gedacht, auch an meine deutschen Großeltern. Aber ich glaube, es sind so individuelle Geschichten von jedem Großelternteil sozusagen, dass ich da jetzt keine Vergleiche aufziehen konnte und auch nicht wollte. Das sollte, glaube ich, keine Vermischung sein.
Nee, das dann auch zu getrennt tatsächlich zu sehen. Aber wenn Sie das Buch noch nicht ausgefüllt haben, ich vermute, da gibt es vielleicht auch ein Geheimnis.
Ja, ich denke auch. Weil man muss ich nochmal anrufen.
Ja, will man erzählen? Kann man das überhaupt erzählen? Also kann eine andere Generation oder noch eine Generation davor den Enkelkindern wirklich sagen, wie es war? Können wir das tatsächlich nachvollziehen? Ich meine, das ist ja auch Teil deines Jobs, genau so etwas zu spielen. Aber ich frage mich manchmal, kann man das eigentlich nicht nur fühlen, wenn du auch dabei gewesen bist?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man kann sich's nur erdenken, wie es war, ne? Oder man will sich's gar nicht erdenken. Also bei meinen Großeltern, die noch leben, die waren ja in der Schweiz. Da war es nicht so schlimm, glaube ich.
Nö, die haben einfach nur die Grenzen zugemacht und haben gesagt, wir haben mit nichts was zu tun.
Die sind auch tatsächlich erst im Krieg geboren. Die sind erst in den 40ern geboren, meine anderen Großeltern. Die sind aber leider beide jetzt auch schon verstorben. Von denen hätte ich gerne ein bisschen mehr gewusst, weil die waren in Deutschland und auch, glaube, bei Kriegsende sowas wie 10 Jahre. Mit meiner verstorbenen Großmutter habe ich auch mal ein bisschen über die Zeit danach gesprochen.
Ja, was du gerade gesagt hast, so Entbehrungen, Krieg, Flucht, das sind ja Erfahrungen, die wir zum Glück nicht haben machen müssen.
Total. Und vor allem ist Nachkriegskind sein auch oder Nachkriegsgeneration sein auch was, worüber auch keiner spricht. Ne? Das finde ich auch immer ganz spannend, dass ja auch keiner darüber geredet hat, wie es dann weitergegangen ist. Also, Ah ja, jetzt dann auch nicht ganz, Krieg ist fertig und dann war alles toll.
Also. Nein, über den Übergang ist ja lange geschwiegen worden. Mittlerweile gibt es ja einige Bücher darüber. Ja. Ihr habt Else in den Mittelpunkt gestellt, auch eine Frau im Grunde in diesem Nachkriegsdeutschland, als man die Nazi-Verbrechen noch nicht aufgearbeitet hat, als Männer noch sehr, sehr dominant waren. Aber es gibt so viele Situationen, die man sich selber ja auch nicht vorstellen kann. Du bist zum Beispiel mit, ich glaube, 5 Geschwistern aufgewachsen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, wir hatten schon immer Futterneid, wenn unsere Cousins und Cousinen da waren, aber na gut, Patchwork-Family, muss man sagen.
Futterneid hat sich bis heute reingezogen. Ich bestelle immer noch ein bisschen zu viel Essen und bin dann auch ganz eifersüchtig, wenn die anderen Essen bestellen, was ich nicht bestellt habe, und gucke erstmal auf die anderen Teller und frage, du, kann ich mal bei dir probieren, bevor ich überhaupt mein eigenes Essen gegessen habe.
Aber du, da dürfte man mit der Gabel bei dir im Essen pieksen und lässt du ab?
Immer.
Okay.
Immer.
Inzwischen hast du ja eine eigene Familie. Seit 5 Jahren bist du mit Katharina Zorn zusammen. Ihr kümmert euch gleichberechtigt um eure Tochter und erst vor wenigen Monaten habt ihr offiziell über eure Beziehung gesprochen. Warum war es dir wichtig, das eben lange für euch zu behalten?
Du, ich glaube, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist, was du ja auch bist, ich habe immer das Gefühl, ich will auch Sachen für mich behalten. Mhm. Man lebt sowieso so öffentlich. Und ich finde, manche Sachen, man will dann sowas für einen selber haben.
So als wollte man es schützen oder beschützen.
Genau, ich will ja nicht, dass mein Leben ein Geheimnis ist, aber ich muss jetzt nicht jeden Tag in der Gala lesen, was ich schon wieder alles gemacht habe, weißt du? Also wenn das überhaupt von Interesse ist. Ich glaube, es ist bei mir eh nicht von so großem Interesse, aber.
Naja, wenn du teilweise auch auf Mallorca dich aufhältst, dann will ich natürlich wissen, wie es für dich war bei der Ballermann-Eröffnung in der Saison 2025, Jasna.
Ja, die war jetzt im April und ich kann dir sagen, ich war nicht dabei.
Na gut, du wartest halt auf deinen eigenen großen Auftritt, aber das ist ja eine andere.
Eigene große Ballermann-Karriere.
Ja, das verstehe ich. Man möchte etwas schützen und möchte jetzt auch nicht mit dem eigenen Kind, das machen ja auch viele Prominente, das in die Öffentlichkeit stellen. Also das ist ja auch etwas, was für euch nicht in Frage kommt.
Nee, das hat man einmal gemacht, um das einmal zu zeigen, weil das gehört auch zur Familie dazu sozusagen, ne? Und dann ist aber auch gut.
Willi leistet sich Affären. Else leistet sich ein Geheimnis. Taxifahren, eigenes Geld verdienen, die Freiheit. Sollten Partner eigentlich alles voneinander wissen? Oder braucht eine Partnerschaft auch Geheimnisse?
Was ist das denn für eine Frage? Ich glaube, es kommt auf die Partner an.
Else hält dieses Geheimnis, muss man ja ehrlich sagen, ganz schön lange durch im Roman.
Ja, im Roman, ja. Ja, ich meine, wer will? Es ist ja, sie führt ja wie ein Doppelleben dann eigentlich. Ein verwegenes Doppelleben.
Ja. Wenn es dir gut tut und du möchtest jetzt über dein Geheimnis reden, Jasna, kannst du das gerne tun.
Ich bin ein offenes Buch. Ja. Ich glaube, es ist nicht gut, sich über, weiß ich nicht, 40 Jahre solch ein Geheimnis zu bewahren.
Das glaube ich auch nicht. Ich zitiere nochmal aus Else, weil sie sagt ja, oder ihr schreibt, wie lange sie es jetzt schon geschafft hat, ihre nächtlichen Taxischichten vor allen, wirklich allen, außer Martha, ich erkläre es nur kurz, das ist ihre beste Freundin, geheim zu halten. Irgendwie macht das Else auch stolz. So ein verwegenes Geheimnis. Aufregend findet sie das. Zeit für eine Pause. Else fährt zu ihrem Lieblingsimbiss, Fischknauke. Ihre Routine. Ihr neues Leben seit einigen Jahren nun schon. Taxifahren, eigenes Geld verdienen, ein Geheimnis hüten, essen, was einem in den Sinn kommt. Das gab es seit ihrer Kindheit, das gab's noch nie. Sie schmunzelt und genießt diesen Moment. Also, der hat auch was sehr Stolzes, dieser geheimnisvolle Moment. Ist Else stolz?
Ja, auf jeden Fall. In allem, was sie tut. Also, sie ist stolz darauf, dass sie das, was du gerade gelesen hast, machen kann. Aber sie ist auch stolz auf ihre Familie und auf das Leben, was sie sich aufgebaut hat. Also, die beiden sind ja im Roman beide Sudetendeutsche und haben sich sozusagen von nichts auf hochgearbeitet. So. Und da ist sie auch stolz drauf, dass der Mann das sozusagen auch geschafft hat. Ne? Mhm. Und dass sie jetzt wer sind, das ist ja vor allem ihrem Mann immer so wichtig, dass er wer ist, weil die beide unter armen, also darauf kommen wir auch im Buch, unter armen Verhältnissen im
Aber was heißt das eigentlich, dieses Wer-Sein? Also heute würde man vielleicht sagen, ja, es hängt vielleicht ab von Followerzahlen, es hängt aber auch ab von deiner Ausbildung, die du genießen kannst, vielleicht von deinem Gehalt auch. Aber was hieß das damals, jemand sein? Das ist ja das heutige Tschechien, das du eben dann.
Ich glaube, da geht's ganz klar um den gesellschaftlichen Aufstieg. Für etwas beachtet und bewundert zu werden, dann damit verbunden auch Geld zu verdienen, sich Sachen leisten zu können, auch gerade wenn man aus so einer Armut kommt.
Gilt das Versprechen heute noch? Also wenn man heute ankommt in diesem Land, wenn man heute erstmal kein großes Bankkonto hat, sondern sich auch hochkämpfen muss, gilt dieses Versprechen noch für unser Land?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es ist generell schon möglich, sowas sich aufzubauen, wenn man an den richtigen Orten ist und zur richtigen Zeit am richtigen Ort und wenn man die richtige Unterstützung hat. Also ich glaube, dieses man kann alles schaffen, ist kein schlechtes Saying sozusagen, aber einem können auch sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt werden.
Aber das merkt man noch doch, dieses wir wollen den Kühlschrank, wir wollen vielleicht die erste Urlaubsreise, das neue Kleid, was wir in der Auslage sehen. Also das sind ja so, das, was wir von den Großeltern noch kennen oder von den Urgroßeltern, das merkt man heute ja manchmal nicht so. Heute sind wir schon satter, du hast den Carport, du hast zwei Autos, einige von uns können zwei, vielleicht sogar dreimal in den Urlaub fahren. Das haben ja nun nicht alle. Und trotzdem merkt man auch so eine Sattheit in vielleicht auch in der Generation der Enkel jetzt von Else.
Ja, ich glaube, weil insgesamt mehr möglich ist. Ich glaube, die Ressourcen sind sozusagen billiger geworden. Es ist billiger, in Urlaub zu fahren als früher. Es ist nicht mehr so ein Aufwand, der betrieben werden muss. Und trotzdem muss man sagen, dass es ja viele Menschen gibt, die sich es trotzdem nicht leisten können.
Genau. Ne?
Also, weil die Schere einfach in den letzten Jahren so weit aufgemacht wurde oder so weit sich geöffnet hat, dass ja sozusagen diese normale Mittelschicht, die es mal gab, immer weiter in die Armut gerutscht ist oder an die Armutsgrenze, weil eben ja auch alles teurer geworden ist wieder. Ja, und die Reichen reicher geworden sind. Also irgendwie wiederholt es sich.
Da könntest du ja ansetzen, wenn du mal eine Woche Kanzlerin wärst.
Ja, genau. Vielleicht sollte ich die neue Kanzlerin werden. Vielleicht sollten wir.
Wirf deinen Hut mal in den Ring, fang an im Ortsbeirat und kämpf dich nach oben. Jasna Fritzi Bauer, heute noch Tatortkommissarin, morgen vielleicht schon Kanzlerin und unser Gast im Sonntagstalk. Dann kommst du aber auch wieder als Kanzlerin, Jasna.
Auf jeden Fall.
Die Generation unserer Großväter und Großmütter hat, so sie denn in Deutschland aufgewachsen sind, größtenteils noch den Krieg erlebt, unser Land mit aufgebaut. Vielleicht haben sie geschwiegen, vielleicht haben sie mit angepackt, vielleicht haben sie auch noch mal reflektiert, was ist da eigentlich passiert. Aber immer haben sie nach vorne geblickt, trotz der Erfahrung, der Kriegserfahrung. Würdest du sagen, Jasna, die Hauptfigur in eurem Roman Else hat ja auch Flucht erlebt, als sogenannte Sudetendeutsche, nach dem Krieg geflohen aus dem heutigen Tschechien, so wie die echte Else, die Großmutter deiner Partnerin. Ist sie jemand, die auch immer nach vorne geguckt hat, die Else?
Ja, ich würde sagen, ja. Ich glaube, sonst hätte sie das gar nicht durchgehalten.
Muss man nach vorne gucken? Ich meine, auch deine Familienbiografie, da gibt es eben auch eine Migrationsgeschichte. Zum Beispiel deines Großvaters, der kam aus Chile, dann in die Schweiz, dann nach Deutschland. Was ist der Traum, der ihn getragen hat, mit dem Blick nach vorne?
Meine Großmutter.
Die Liebe, auch was für ein schöner Grund.
Er ist wegen meiner Großmutter ausgewandert oder emigriert.
Oh. Ja. Das ist doch der allerschönste Grund, die Liebe, wenn man nicht aus Krieg oder aus Not dann tatsächlich fliehen muss.
Ja, zum Glück. Zum Glück. Ne? Ja, ich glaube, und ja, die Liebe hat ihn hierher gebracht.
Hat die denn gehalten, hoffentlich, die Liebe?
Die hat gehalten, die sind immer noch zusammen.
Oh, jetzt bin ich ganz glücklich. Ja. Else hält eine Bratpfanne in Ehren, ein Vermächtnis ihrer Großmutter aus dem Sudetenland. Gibst du etwas auch bei deinem Großvater dann vielleicht, was er so in Ehren hält?
Also ich war witzigerweise vor ein paar Wochen in Wiesbaden bei denen mal wieder zu Besuch. Und die haben zu Hause so ein paar Schätze von ihren verstorbenen Eltern, Großeltern. Und da gibt es, den muss ich jedes Mal aufsetzen, es gibt einen Zylinder von meinem Ur-Urgroßvater, Georg Wilhelm Stempfli seines Zeichens Verleger in der Schweiz.
Der Verlegerzylinder.
Der Verlegerzylinder, der war nämlich der Verleger von Hermann Hesse in der Schweiz. Mhm. Ja. Der Verlegerzylinder, der ist auf meinem Kopf öfter. Und dann gibt's noch so einen Säbel vom, weiß ich nicht, vom chilenischen Großvater, Urgroß, Urur, keine Ahnung. Also solches Zeug gibt's schon bei uns. Und den letzt habe ich auch eine Porzellansuppenschüssel vererbt bekommen, die von meiner, oh mein Gott, keine Ahnung, 3 Urgenerationen, weil die heißen wie irgendwas, weiß ich. Da stehen auf jeden Fall die Initialen JB drauf und okay, deshalb habe ich die gekriegt.
Okay, also das klingt ja so, als wäre das schon für dich bestimmt gewesen. Ja. Ist die Spülmaschine fest?
Ich glaube nicht. Die wird auch nicht benutzt. Die steht nur da.
Okay, die wird nur angeschaut. Ich habe so eine Küchenschere von meiner Uroma, die wir auch über Generationen schon in Ehren halten, die ich jetzt bekomme. Die schneidet, glaube ich, gar nicht mehr, aber die darf immer mit in der Schublade liegen. Und immer, wenn man so die Besteckschublade aufmacht und reinschaut, denkt man, ah, da ist sie doch, die Uroma.
Ja, das ist aber irgendwie schön, finde ich.
Ja, aber Einwanderung ist ja ein großes Thema, spaltet auch unsere Gesellschaft, war ein großes Thema auch im Wahlkampf. Welchen Umgang wünschst du dir denn da von der Politik?
Naja, also nicht den, die sie gerade damit fahren. Ich weiß gar nicht, wie man überhaupt noch damit umgehen soll oder was man dazu sagen soll. Mhm. Also es funktioniert natürlich nicht richtig. Aber das System krankt daran, also das System muss einfach erneuert werden, wie man über Einwanderungsverfahren entscheidet. Ich finde, wenn Menschen hier integriert sind und Arbeit finden und Deutsch lernen und hier uns helfen können, unsere Gesellschaft zu formen und vor allem auch gibt es ja viele Einwanderer, die Jobs machen, die für die manche Deutsche nicht qualifiziert sind oder die sie nicht machen wollen. Zum Beispiel, wenn man in die Pflege schaut oder weiß nicht, es gibt genug Beispiele.
Das auch noch mal ein bisschen mehr wertzuschätzen und zu sagen, da brauchen wir gerade Migration.
Vor allem ohne Einwanderung würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Also ich verstehe gar nicht, wie man jetzt diese Riesenthemen aufmachen kann. Das finde ich ehrlich gesagt unmöglich von demokratischen Parteien, sich da so in den Zugzwang setzen zu lassen.
Ich merke schon, der Debütroman Else ist gerade erschienen von Jasna Fritzi-Bauer, aber ihr Puls geht natürlich nach oben, wenn heute Abend die Tatortmelodie kommt oder wenn sie über politische Themen spricht. Sonntagabend, Tatortzeit für viele von euch. Ihr hört den Sonntagstalk von SR1 und HR3 und es trifft sich gut. Die Bremer Tatortkommissarin Liv Moormann ist heute Morgen mein Gast, Jasna Fritzi-Bauer. Und zusammen mit Linda Selb, gespielt von Luise Wolfram, seid ihr das Team des Bremer Tatorts. Also eine Serie mit einer festen Besetzung, so eine Art Team zu Hause, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auch richtig schön.
Ja, hast du das Gefühl, du kommst nach Hause, wenn du mit Luise drehst?
Total. Und auch mit unserem Team. Wir haben ja in Bremen auch immer ein paar Leute, die stetig dabei sind, also die hinter der Kamera mitarbeiten. Mhm. Und das ist dann schon schön, wenn man da so nach Hause kommt und es ist wie eine Familie und alles ist gleich. Kommen ein paar neue Familienmitglieder dazu. Man ist im regnerischen Bremen, obwohl man sagen muss, wir haben ja letztens hier gedreht, mal wieder. Und da schien die ganze Zeit die Sonne. Ich war ganz erzürnt.
Das war doch irritierend. Das ist ja gar nicht nordisch bremisch.
Ja, total
irritierend. Gar kein
Niesen. Wir hatten einen Kollegen dabei, der meinte zu unserem Fahrer, der macht das schon der ist Bremer und der ist auch schon immer ungefähr beim Tatort dabei. Er meinte, du Erik, sag mal, ist hier eigentlich immer so gutes Wetter? Da habe ich den angeguckt und meinte so, sag mal, hä? Was stellst du denn für Fragen? Wir sind in Bremen. Und da meinte der Fahrer nur, der Erik meinte, nee, da, wir haben hier Glück, weil das regnet sich über Spanien runter. Hier ist normalerweise immer schlechtes Wetter. So gutes Wetter gab es seit Jahren nicht mehr.
Heute zum Muttertag gibt es einen Fall von euch, in dem spielt Frauensolidarität eine Rolle. Keine Angst, ich spoilere nicht zu viel. Fürsorge, Freundschaft. Freundschaft, die vielleicht auch etwas gefährlich werden kann. Was macht eine gute Freundschaft für dich aus?
Loyalität, Empathie, füreinander da sein, sich helfen, nicht zu viele Fragen stellen, wenn keine gestellt werden sollen.
Okay. Und um nicht an deinen Geheimnissen zu kratzen oder was? Genau. Was sind denn No-Gos für dich in der Freundschaft?
Boah, das ist ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, das kommt immer auf die Person an, wie man sich verhält. Ich finde, man darf nicht nur verlangen und nichts geben, aber ich glaube, das sind so normale Sachen, die in jeder Beziehung, glaube ich, stimmen sollten. Ja, und irgendwie ein Nicht-Hintergehen, ne? Also, oder so komische Verratsmomente oder sowas.
Verstehe.
Sowas finde ich auch blöd.
Jetzt bist du ja in einer großen Patchwork-Family aufgewachsen. Macht dich das denn automatisch zum Teamplayer?
Ich glaube, ich bin eine. Also ich sag so, ich arbeite auch gerne für mich alleine. Oder in der Schule war ich auch jemand, der immer gerne seine Arbeiten selber alleine gemacht hat. Aber ich glaube, ich bin ein guter Teamplayer. Ich habe so das Verständnis von meinem Beruf, dass man nichts alleine machen kann. Mhm. Ich kann auch im Theater nicht ohne den Pförtner da sein, weißt du, so grob gesagt. Oder auch die Putzfrau, die die Bühne wischt und meine Garderobe sauber hält, ist für mich wichtig, weil ohne sie kann ich meine Arbeit nicht verrichten. Wir sind irgendwie alle zusammen ein Team, finde ich.
Wenn man sich den Tatort von heute Abend anschaut, und ich hatte ja in Vorbereitung für das Gespräch schon mal die Gelegenheit dazu, ist trotzdem der Ton, ja, ich meine, Luise Wolfram als Linda selbst hat ja eh immer so ein bisschen Stock im Arsch und ist so ein bisschen steif und groß und so besenstielartig, aber so liebenswürdig. Aber diesmal seid ihr schon sehr bitchy und so ein bisschen sehr scharf im Tonfall, ne? Kurz angebunden auch. Mhm. Können wir irgendwas verraten? Das würde ich gerne dir überlassen.
Ich sag mal so, diesmal geraten wir mal ein bisschen aneinander.
Ja.
Es ist der erste Streit in unserer Beziehung.
Ja, man hat so ein bisschen Angst, oh mein Gott, bleiben die zusammen bis als Team, auch bis zum Ende des Tatorts und auch darüber hinaus.
Ja.
Schneidige Stimmung heute Abend auf jeden Fall, das kann man sagen. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Und Linda Selb ist wirklich ein perfektes Pendant für dich.
Findest du?
Ja, finde ich. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber...
für uns auch.
Ja, wenn du dann so dich so aufrichtest und so versuchst, über deinen Computer zu gucken und sie von da aus dann die Wortpfeile zurückwirft und dieses zögerliche Schmunzeln. Also ich habe euch auf jeden Fall schon sehr ins Herz geschlossen.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Reicht das noch, Jasna, wenn ich sage Schauspielerin? Das müssen wir doch erweitern mittlerweile auf Autorin. Was ist passiert seit Donnerstag?
Seit Donnerstag ist mein Debütroman Else zu kaufen im Buchhandel ihres Vertrauens.
Genau. Ist dir das wichtig, dass das über den Buchhandel läuft? Oder kann man es auch online bestellen? Geht natürlich.
Kann man auch online bestellen. Ich bin natürlich immer auch dafür, den Buchhandel zu unterstützen. Aber ihr könnt das auch online machen. Oder... Fällt mir gerade ein.
Ja, Moment. Ihr seid ja auch auf Lesetour.
Ja, genau.
Wann seid ihr in Frankfurt im Schauspielhaus?
Wir sind am 24. Mai im Schauspielhaus in Frankfurt um 19.30 Uhr. Und wir werden natürlich auch auf der Lesetour danach am Büchertisch sitzen. Und
die Bücher signieren.
Plaudern, signieren.
Und diesmal kriegt man für die Eintrittskarte auch zwei Unterschriften, weil du hast den Roman zusammen mit Katharina Zorn geschrieben. Und ihr seid so ein richtiges Kreativ-Power-Team. Euer Roman ist raus, aber ihr seid schon wieder an etwas Neuem dran. Das aktuelle Projekt heißt Fear. Angst? Geht's um Angst?
Ja. wie beschrieben geht's um Angst, ja.
Erzähl mal, was ist das? Sprichst du über deine Ängste, ich über meine, sie über ihre?
Es ist so ein bisschen gemischt. Es entsteht wieder aus verschiedenen kleinen medialen, sozusagen, wie sagt man, aus verschiedenen Punkten. Also aus
Schnipseln.
Gedichten, aus
Snippets.
Performances, Mitteln, ja. Und es ist eine Reihe, die fortläuft sozusagen oder fortlaufen soll.
Aber
man sich
Angst
mit verschiedenen
ist ja
Ängsten beschäftigt.
Ein Gefühl, dem man sich nicht so gerne stellt. Und ihr wollt dahin, wo man eigentlich nicht hin will?
Ja, natürlich. Sonst macht es ja keinen Spaß.
Was ist denn deine größte Angst?
Also jetzt greifbar. Meine größte Angst persönlich greifbar ist Dunkelheit. Mhm. Ich habe wahnsinnige Angst in der Dunkelheit.
Ich auch.
Und meine andere, auch sehr greifbar nahe Angst ist, dass unsere Gesellschaft sich verändert und wir hier nicht mehr so schön zusammen leben können alle.
Das sind beides ja auch Aspekte, die man auch real zum Teil dann greifen kann, sie zu benennen und sich damit zu beschäftigen. Gib mir einen Tipp, wenn du einen hast, wie man mit Angst bei Dunkelheit dann umgeht und dabei vielleicht noch eine Kellertreppe runtersteigen muss. Und ihr habt seid eben einfach so ein kreatives Powerpaar, habt einen Kurzfilm auf Mallorca gedreht. Du warst interessanterweise die Hauptdarstellerin und Katharina hat die Regie geführt. Also Mallorca ist eben auch ein Zuhause neben Berlin. Ist das so ein Ort, der dann die Seele so ein bisschen beruhigt bei allem politischen Engagement auch und auf Blick auf das, was ja, wo wir eben im Wir noch nicht zusammenkommen? Ist das so ein, ich meine, die Themen sind ja nicht weg, nur weil man nach Mallorca fliegt.
Nee. Die Themen sind nicht weg, aber man kann sich mal kurz ein bisschen relaxen, sozusagen.
Jetzt kommen ja viele von uns im Sommer auch nach Mallorca. Jetzt verrate doch mal kurz hier deine Lieblingsspots, deine Favorites.
Als ob ich das jetzt verraten würde.
Ach, mach doch mal, Mensch. Wir können nicht über den Tatort reden und den spoilern, weil wir den abends gucken sollen. Else soll noch alle lesen, aber drei Hotspots auf Malle? Drei Hotspots. Ballermann haben wir schon gesagt, ist einer deiner Lieblingsspots. Schick uns dahin, wo du auf gar keinen Fall bist.
Also Ballermann, dann der Markt in Santani, völlig überlaufen, fantastisch. Und sonst bin ich auch gerne noch in Palma im Jump House.
Ja, oh mein Gott. Okay, wer dich da anfindet und wer da ein Selfie von dir macht, der kriegt von mir eine Einladung in den Sonntagstalk. Du kreatives Multitalent. Ich wünsche dir von Herzen ja weiter einen guten kreativen Flow. Viel Erfolg heute für die Quote beim Bremer Tatort, solange du atmest. Und ja, alles Gute zum Muttertag, würde ich mal sagen.
Ne? Ja, ebenso.
Lass dich feiern.
Ja, du dich auch.
Danke, Jasna.
Danke dir.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Sudetendeutsche, die ihre Heimat verlassen mussten, das ist nur eine der Folgen des Zweiten Weltkriegs. Fast auf den Tag, 80 Jahre ist es ja her, dass Deutschland kapituliert hat und Europa vom Schrecken der Nazi-Herrschaft befreit wurde. Aber wie wurden eigentlich aus ehemaligen Feinden dann Freunde? Wann haben Kriegsparteien ihr Verhältnis wieder normalisiert? Dieser Frage geht der ARD-Podcast Der Rest ist Geschichte nach. Findet ihr in der ARD-Audiothek und natürlich geht's da auch um die Vertreibung der Sudetendeutschen aus dem heutigen Tschechien.